Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr Alkoholprobleme habt und wenn ihr Ratten seid, dann haben wir möglicherweise eine gute Nachricht für euch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich glaube, an erster Stelle müssen wir jetzt mal sagen, wir haben einen Artikel gelesen über Versuche mit Ratten, aber wir haben selber keine Rattenversuche für das Wissen, was wir jetzt hier verbreiten, durchgeführt und würden es auch nicht tun, oder? Bist du jemand in deiner Freizeit? Experimentierst du an Ratten? Also ich nicht. Zum Beispiel. Also meine Katzen vielleicht, aber.
Also in meinem Studium hatte ich eine gute Freundin und diese gute Freundin hat für ihre Doktorarbeit an Ratten gearbeitet. Die musste die Ratten am Kleinhirn schädigen. Ich weiß nicht mehr wie.
Oh.
Und dann hat sie die Ratten über eine Papierrolle laufen lassen und hatte vorher ihre Füßchen nicht radioaktiv, wie der Professor vorgeschlagen hatte, sondern schlicht mit Lebensmittelfarbe eingesprüht, sodass sie das Gangbild beurteilen konnte. Und das Lustige an dieser Frau, dieser Freundin war, dass sie eine der Ratten, die hinterher getötet wurden, sie dann schlicht adoptiert und mit ins Wohnheim genommen. Das heißt, wenn man bei ihr im Zimmer war, lief immer eine Ratte rum, manchmal auch in der Küche, aber es war eine ganz liebe Ratte.
Aber kleinhirngeschädigt.
Kleinhirngeschädigt. Aber das wirkte sich auf ihr Verhalten nur unwesentlich aus, sofern ich das beurteilen kann, weil ich das Normalverhalten von Ratten nicht wirklich kenne.
Okay, ich kann einsehen, dass es in besonderen Fällen fast nicht anders geht, als mit Tieren Experimente durchzuführen, in besonderen Fällen. Ich finde es trotzdem ganz furchtbar, ja. Diese zwei unterschiedliche Abteilungen in meinem Kopf gibt es. Aber jetzt wollen wir über Experimente mit Ratten sprechen, wo die Ratten nicht hirngeschädigt wurden oder so, höchstens indirekt, wenn dann durch Alkohol.
Das ist schon erstmal gegen ihren Willen geschehen. Also man hat tatsächlich
Ratten. Ja, also weißt du, das sagen sehr viele Menschen, die alkoholabhängig sind, auch. Das ist irgendwie gegen meinen Willen geschehen. Der Erwin hat gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Die Jungs beim Fußball haben doch alle getrunken, da musste ich mitmachen und so weiter. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, besser Säufer zu sein als kleinhirngeschädigt. Zunächst mal. Denn jetzt geht es ja auch darum, den Ratten ein Mittel zu verabreichen, was ihnen möglicherweise diese Sucht wieder nimmt oder ihnen den Entzug leichter macht. Das ist ja das Interessante. Und vielleicht sind sie dann hinterher trockene Alkoholikerratten und werden am Ende nicht klein- oder großhirn geschädigt. Das wollen wir doch zumindest hoffen, oder?
Ich bin begeistert davon, wie unproblematisch du es plötzlich findest, Ratten zu Alkoholikern zu machen.
Also zumindest ist es unproblematischer, als Alkoholiker zu Ratten zu machen. Darauf wollen wir uns einigen.
Ja, also jedenfalls, die hatten in diesem Versuch 17 alkoholabhängige Ratten und 12 nicht alkoholabhängige Ratten. Okay. Und man muss sich das eben wirklich so vorstellen, die waren dann hinterher wirklich alkoholabhängig. Die trinken dann Alkohol, genauso wie Menschen. Und die kriegen auch Entzugserscheinungen, wenn sie plötzlich keinen Alkohol mehr haben. Das Rattenhirn ist dem Menschengehirn ziemlich ähnlich. Es ist viel kleiner, natürlich, aber es ist dem Menschenhirn schon ziemlich ähnlich.
Bei den meisten Menschen ist es größer, nicht bei allen.
Korrekt.
Und jetzt ist es auch so, dass wir nicht genau wissen, welchen Alkohol, also ob die jetzt Gin Tonic abhängig zum Beispiel waren. Oder?
Ja, die hatten doch keine Wahl.
Ja, aber wir wissen auch nicht, was man ihnen gegeben hat.
Das wissen wir nicht.
Nein.
Wahrscheinlich schmucklosen, reinen.
Ich glaube, dieses billige Zeug, was an der Supermarktkasse immer steht, in den kleinen Flaschen.
Aber der Punkt ist einfach der, dass man, wie auch immer, das kann ich nicht beurteilen, aber man hat jedenfalls einen Angriffspunkt gefunden. Man hat ein Protein entdeckt, also ein Rezeptorprotein im Zwischenhirn. Das hatte man, soweit ich weiß, schon länger in Verdacht, etwas mit Alkohol zu tun zu haben. Dieser Rezeptor ist erkennbar wohl bei Alkoholikern aktiv. Man kann das auch zuordnen bestimmten Genen. Darüber können wir noch reden, aber egal. Also jedenfalls gibt es jetzt erstmal einen Rezeptor und den Rezeptor gibt es eben in einer Stelle des Gehirns, die für emotionale Verarbeitung zuständig ist, Belohnungs-Bestrafungssystem zuständig ist. Und diesen Rezeptor kann man stimulieren. Und wenn man das tut, bei diesen Ratten, und jetzt erstmal nur bei diesen Ratten, die Übertragbarkeit ist immer Problem 2, aber wenn man diesen Rezeptor mit einem bestimmten Medikament, einer Substanz, also Medikament ist es noch lange nicht, aber einer Substanz stimuliert, dann trinken die Ratten von sich aus erstmal weniger. Von sich aus. Also die reduzieren den Alkohol, was die anderen Ratten ohne das Medikament nicht tun würden.
Also so ein bisschen Ozempic für Alkohol, sage ich jetzt mal ganz platt.
Moment, nichts dagegen. Okay, so. Und je stärker alkoholabhängiger sie waren, desto stärker reduzierten die auch ihren Alkoholkonsum. Also offensichtlich hat dieser Rezeptor irgendetwas zu tun mit der Entscheidung, mehr Alkohol zu trinken.
Zwei Dinge fand ich am bemerkenswertesten. Das erste, was du gerade gesagt hast, die am stärksten alkoholabhängigen Ratten haben am meisten sozusagen ihr Trinkverhalten reduziert. Und es hat eigentlich keinen Einfluss auf das Verhalten der Ratten gehabt, die nicht alkoholabhängig waren.
Genau.
Also sprich, wenn man sagen würde, hier hast du 100 Ratten, die Hälfte davon ist total druff, die andere Hälfte nicht. dann könnte man, nach allem, wie es aussieht, sagt, dann geben wir allen die Substanz, schaden kann es nicht, aber nutzen kann es. Was ja in der Medizin sehr selten ist, dass etwas nutzt, aber nicht schadet.
Moment, das gibt es quasi nie. Insofern wird sich zeigen, ob das hier so der Fall ist. Aber du hast recht, es wirkt bei denen, die es brauchen, und es wirkt nicht bei denen, die es nicht brauchen. Und es kommt noch eine Drehung hinzu. Wenn du alkoholabhängig bist, dann ist der Entzug ein Riesenproblem. Plötzlich nicht mehr zu trinken. Also wenn du ganz schwer abhängig bist, kann zu Delirien führen, zu epileptischen Anfällen führen und auch Tod durch Herzversagen. Also jetzt mal ganz extrem. Und bei denen ist es so, in der Phase eines Entzugs sind die Schmerzschwellen reduziert. Also das kann man messen sozusagen, die Schmerzreaktion. Wenn eine Schwelle reduziert ist, dann empfindest du leichte Schmerzen stärker. Du bist im Entzug quasi verwundbarer. Und auch dieses war durch das Medikament etwas abgepuffert. Also nicht weg, aber abgepuffert. Und das ist natürlich auch ganz bemerkenswert. Das heißt, dieses Medikament, diese Substanz könnte, theoretisch, wenn es bei Menschen so wirkt wie bei Ratten und wenn es keine Nebenwirkungen drastischer Art hat, sowohl den Drang zum Alkohol deutlich reduzieren, als auch die Probleme beim Entzug deutlich reduzieren. Und wenn das so wäre, wäre es natürlich ein Traummedikament.
Na und jetzt kann man nochmal sagen, hätte Fahrradkette. Also entweder dieser Rezeptor spielt nicht nur bei Alkohol eine Rolle, sondern auch bei anderen Dingen. Oder das Prinzip gibt es vielleicht auch mit anderen Rezeptoren, bei anderen Abhängigkeiten und bei anderen Entzugserscheinungen, wenn man einen Entzug macht. Und sagen wir mal, das kennen wir nur aus vielen Hollywood-Filmen, aber es soll auch in der Realität furchtbar sein, wenn man zum Beispiel auf Heroin ist und dann in den Entzug geht. Das muss ja ganz, ganz furchtbar sein. Und da würde ich speziell sagen, an so einer Stelle vielleicht die Entzugserscheinungen zu mildern, das wäre ja ein Geschenk des Himmels sozusagen, wenn man da mal was finden sollte.
Genau, man muss jetzt natürlich einige Abstriche machen, die darin bestehen. Ich meine, 17 abhängige Ratten sind jetzt nicht gerade die große Versuchslinie, auf der man eine Behandlung aufbauen kann. Aber man hat auch bei diesen Tieren eines versucht, man hat nämlich diese Substanz nur und ausschließlich an der Stelle injiziert, an der man diesen Rezeptor hat, also im Zwischenhirn. An dieser Stelle, die man dafür verantwortlich macht, für dieses Suchtverhalten. Und es hat dort gewirkt und woanders nicht. Das heißt, auch das wäre ein Positivum, dass diese Substanz sozusagen ihren Wirkort findet und nur dort, wo sie wirklich gebraucht wird, wirkt und nicht an irgendeiner anderen Stelle des Körpers völlig anderen Reaktionen hervorruft, die man nicht will oder die man gar nicht weiß zunächst mal.
Der Artikel, den wir gelesen haben, ist auf Englisch, deswegen weiß ich nicht genau, ist das wahrscheinlich wie immer in der Medizin, ist diese Hirnregion etwas, was überall gleich heißt, weil es klingt lateinisch. Habenula, ist das richtig ausgesprochen?
Ja, würde ich auch so aussprechen.
Ach so, ist jetzt aber keine Gehirnregion, mit der du quasi dauernd vertraut bist, oder?
Nee, wir nennen sie anders, komischerweise. Also wir sprechen von dem Zwischenhirn oder der Epiphyse.
Aha.
Das ist aber die gleiche Struktur.
Okay.
Also insofern, ja, richtig ausgesprochen. Alles korrekt.
Ich fand Habenula klingt für mich wie irgendwie so eine alternative Schokocreme. Weißt du, was ich meine? Oder vielleicht auch Hanuta, vielleicht so ein Waffelriegel oder sowas, ja?
Genau. Früher Habemula, heute wie auch immer, ist aber das Gleiche drin. Nein, aber diese Struktur gibt es tatsächlich. Ich kannte diesen Begriff tatsächlich und ich habe ihn dann nochmal nachgeguckt, weil mich das irritiert hat, weil es gibt Artikel, da guckst du dann sicherheitshalber nochmal auch aufs Erscheinungsdatum, nicht, dass man dann irgendwie am 1. April Artikel...
Ah, okay, weil es das gar nicht gibt oder so, richtig.
Genau, und dann guckst du nochmal in PubMed, das ist die große offizielle Datenbank für Studien. Und wenn du darin was findest, dann ist eigentlich alles gut.
Aha, okay.
Und wenn du es darin noch nicht findest, dann heißt es nicht, dass es nicht gut ist, aber dass es eben noch nicht in einem dieser Magazine veröffentlicht wurde.
Aber es heißt Mist, ich muss noch mehr Arbeit reinstecken. Das könnte man so sagen. Genau. Und jetzt finde ich aber interessant, also an dieser Stelle möchte ich eine Anekdote erzählen. Ein von mir sehr, sehr geschätzter Philosophieprofessor. Später dann hat er den Philosophieprofessorenjob an den Nagel gehängt und ist Romancier geworden. Als Philosophieprofessor und in Wirklichkeit hieß er Peter Biri, das war sein Geburtsname. Als Romancier kennen ihn viele bestimmt, die zuhören, als Pascal Mercier. Das ist der Mann, der so Bücher geschrieben hat wie Nachtzug nach Lissabon oder ich glaube, der Klavierstimmer war von ihm sehr großartig, weil seine Zerwürfnisse mit der akademischen Welt sozusagen drin sind, die auch dazu geführt haben, dass er den Job gewechselt hat. Perlmanns Schweigen, der erste Roman von ihm. Tolles Buch. Und Peter Biri hat nun erzählt, dass er als ein ganz junger, habilitierter Philosophie-Mensch war, hat er sich beworben an verschiedenen Universitäten der USA und er war nun analytischer Philosoph, also er hat Bertrand Russell studiert und so weiter, angelsächsische Philosophen, aber das hat die Leute in Texas überhaupt nicht beeindruckt, nachdem sie ihn viele Stunden haben in einer Hotellobby warten lassen, wurde er in einen Suite hochbestellt und von der Universität in Texas, ich weiß nicht mehr, war es Austin oder Houston oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber er sagte, da waren drei sehr hochgewachsene Professoren, alle mit einem Cowboyhut, womit er nicht gerechnet hat und sie haben dann zu ihm gesagt, ich übersetze mal frei, was kannst du uns über deutschen Idealismus erzählen, von dem wir noch nie gehört haben? Und dann stand er artig auf und verabschiedete sich und sagte, es tut mir leid, aber dieser Job ist nichts für mich, weil er mit deutschem Idealismus echt nichts am Hut hatte. Mhm. Aber die haben halt gedacht, kommt irgendwie aus dem deutschsprachigen Raum, er war nun auch noch Schweizer, muss man ihn irgendwie nach Kant und Hegel fragen. So, aber ich möchte dich frei nach der Attitüde dieser drei texanischen Professoren fragen, was kannst du uns über das Zwischenhirn erzählen, von dem wir noch nie gehört haben?
Dass es eine der kompliziertesten und ältesten Relaisstationen im Gehirn ist, über das wir relativ wenig wissen, weil die Entscheidungswege so komplex sind. Also es ist tatsächlich eines der weniger erforschten Bereiche des Gehirns.
Wir haben ja oft genug darüber gesprochen, dass wir eigentlich ganz wenig über das Gehirn wissen, aber das ist der Teil, wo wir noch weniger wissen.
Aber da ist es noch schlimmer. Das ist jetzt noch schlimmer.
Ja.
Nein, aber das Schöne ist ja, wenn du in einem großen Ozean unterwegs bist, freust du dich ja über kleine Inseln schon.
Ja.
Und hier gibt es jetzt noch eine andere Insel, die auch ganz eindrucksvoll ist. Früher gingen wir eigentlich davon aus, dass Alkoholismus, das sind einfach Leute, die sich nicht im Griff haben. Das ist so, naja gut, ich meine, die könnt ihr ja jetzt auch einfach mal nicht trinken. Ne? Stattdessen greift er oder sie immer wieder zur Flasche. Mittlerweile ist man von der Nummer eigentlich ein bisschen oder sehr stark runter.
Nicht nur bei Alkoholismus, überhaupt bei Süchten.
Oder? Ja, ja, natürlich.
Ja,
genau.
Ja, okay.
Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Und mittlerweile ist es so, also die Zahlen sind ja immer doof. Es gibt ja immer, wie viel der Intelligenz ist vererbt, wie viel ist dann erlernt oder der Fähigkeiten und dann 50%, und das ist ja alles Quatsch, weil diese Zahlen eine Präzision vortäuschen, die es nicht gibt. Aber man geht mittlerweile davon aus, dass 50-60% der Verletzlichkeit gegenüber Alkohol oder des Risikos zum Alkoholiker zu werden tatsächlich auf den Genen liegen. Der Rest liegt dann eben in der Umwelt. Aber diese genetische Architektur, die wir haben, hat eben sehr viel dann letztlich auch mit dem Risiko zu tun, diese Krankheiten zu bekommen. Das gilt nicht nur für Alkoholismus, das gilt auch für Depressionen oder Angst oder Drogen oder auch Rauchen übrigens. Mhm. Selbst das Risiko, zum Raucher zu werden, liegt zum Teil auf den Genen.
Das finde ich schön. Ich war ja mal Raucher, also meine Eltern waren schuld. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, und deine Großeltern auch, wenn du sie gar nicht kennengelernt hast. Das ist ja der entscheidende Punkt. Die haben es nicht vorgelebt, weil sie dich gar nicht kennengelernt haben, die Ur-Urgroßeltern, aber sie haben dir die Gene mitgegeben, die dich dann dazu verführt haben. Also man hat jetzt mittlerweile 29 Problemgene zum Alkohol entdeckt. 29 Problemgene. Das heißt jetzt nicht, dass man die reparieren könnte. Das ist ein bisschen schwierig, weil in dem Moment, in dem du zum Alkoholiker wirst, bist du erwachsen und du musst ja jede Zelle im Körper reparieren. Eigentlich. Und wir haben ein paar Billionen davon. Das ist sehr problematisch.
Zahlt die Kasse nicht, willst du?
Nee, zahlt die Kasse bis auf weiteres noch nicht. Und 29 Gene reparieren ist dann auch ein bisschen schwierig. Also die Gentherapien, die es ja tatsächlich gibt, wir haben ja bereits Gentherapien, die beziehen sich nur auf monogenetische Krankheiten, also auf Krankheiten, die wirklich durch eine einzige Genveränderung hervorgerufen werden. Aber man hat zunehmend Ansatzpunkte. Man kann verfolgen, was diese Gene im Körper machen, welche Rezeptoren sie bauen und wo. Und dann kann man diese Rezeptoren suchen und finden. Und dann kann man diese Rezeptoren zu beeinflussen versuchen. So wie eben auch bei diesem Rezeptor GPR 139. Insofern hat man in dem ganzen Strauß dieser Krankheiten zunehmend bessere Möglichkeiten, die Ursachen zu finden und auch zu behandeln.
Das, was man einen Workaround nennt, und ich habe gerade einen Gedanken gehabt, ich weiß gar nicht, ob ein Genetiker mir die Frage beantworten könnte, aber ich würde denken, es gibt ja ganz viele Gene, die nicht nur für eine Sache zuständig sind. Oder zumindest wissen wir nicht, ob bestimmte Gene nur für eine Sache zuständig sind. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man 29 Gene überall in meinem Körper ändern könnte, wenn ich jetzt jemand wäre, der Probleme mit Alkohol hat, dann heißt das ja nicht, dass ich hinterher nicht dann auch ein anderer Mensch wäre, weil andere Dinge zum Beispiel bei mir im Gehirn auch anders funktionieren täten. Es ist zumindest möglich.
Wie ja auch hier bei diesem Rezeptor. Deswegen ist man ja sehr froh, dass man den nur in dieser Struktur, die du so begeistert Habenula nennst,
ja,
findet und nicht woanders oder nur dort eben beeinflussen kann und nicht woanders. Denn ist natürlich völlig richtig. Es ist leider nicht so, dass jedes Gen für eine bestimmte Eigenschaft zuständig ist oder eine Fähigkeit oder eine Krankheit, sondern es ist tatsächlich die Mischung, die es macht. Es ist unendlich kompliziert, aber man kann eingreifen, so wie dieses Beispiel ja zeigt.
Was ich aber noch interessant finde, ist, du hast gerade gesagt, dass eben sehr viele Gene auch bestimmen sozusagen, wie dann Sucht sich bei einem manifestiert und vielleicht auch, ob Sucht sich bei einem manifestiert. Und man hat immer so die falsche Idee gehabt, naja, man könnte es ja auch lassen. Aber ich glaube, die Gene sind nicht daran schuld, ob man es überhaupt erstmal ausprobiert. Also ich glaube, solange man die Substanz noch nicht im Körper hat, sind die Gene nicht so entscheidend. Da ist es dann doch mehr, würde ich jetzt mal sagen, das, was wir so leichtfertig der freie Wille nennen. Ne? Ich will sagen, ich kann mich auch entscheiden, jetzt nicht anzufangen zu saufen, keinen ersten Schuss Heroin zu nehmen, keine Koksnase zu ziehen. Das zumindest ist etwas, was mit meinen Genen noch nicht so viel zu tun hat, oder?
Ich würde denken, dass das Risiko deiner genetischen Disposition erst dann zum Risiko wird, wenn du freiwillig und ungezwungen angefangen hast, Alkohol oder Drogen oder irgendetwas wirklich zu dir zu nehmen.
Wenn die Substanz im Körper wirkt, ne?
Genau. Dann beginnt das Risiko, weil dann ist die Wirkung stärker und dann ist die Gegenwehr schwächer und überhaupt. Das gilt nicht vor dem ersten Tropfen. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft den ersten Tropfen zu vermeiden, ist ja mehr oder weniger unmöglich. Also zumindest
bei Alkohol, den ersten
Tropfen. Ja, bei Heroin ist es schon ein bisschen anders.
Ja, also das stimmt. Das war jetzt auch mehr eine theoretische Überlegung und es sollte ausdrücklich kein moralisches Verurteilen irgendwelcher abhängigen Menschen sein. Also ich zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass ich das nicht hätte entscheiden können, aber mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, was ich tat, als ich als Teenager das erste Mal an einer Zigarette zog und auf Lunge geraucht habe. Also wie schnell und wie vollständig ich auf diesen Stoff Nikotin draufkomme und wie schwer mir das fallen würde, dann eines Tages mich da durchzuquälen durch den Entzug, der übrigens tatsächlich bei mir sehr heftig war. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir eventuell nochmal anders überlegt. Aber insofern, möglicherweise habe ich da irgendwie eine genetische Disposition, die nicht so fantastisch ist.
Wie schnell würdest du denn sagen, wurdest du nikotinabhängig?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe aus einem sehr ehrenwerten, aber auch sehr blöden Grund angefangen, überhaupt mich mit Zigaretten zu beschäftigen. Nicht etwa, weil Freunde gesagt haben, rauch doch auch mal eine. Nein, ich habe immer schon gerne gelesen und dann las ich den Herr der Ringe und Gandalf machte in diesem Buch so tolle Rauchringe und dann wollte ich lernen, Rauchringe zu machen. Und dann habe ich von meiner Mutter mir eine Zigarette geholt und habe Rauchringe geübt zu machen, was ich dann auch nach ein paar Tagen konnte. Und dann habe ich aber aus Blödheit gedacht, wie ist es eigentlich mit Rauch, den man erstmal in der Lunge hatte und dann ausatmet? Und ich habe festgestellt, dass die Rauchringe dann eine bessere Qualität haben.
Das ist ein Scherz. Du meinst das wirklich ernst? Entschuldigung.
Das meine ich. Moment, das meine ich total.
Das ist keine Radiogeschichte, sondern ernste Geschichte.
Nein, das ist auch keine Podcast-Geschichte. Das ist nur eine Geschichte, die ich zufälligerweise im Podcast erzähle. Das ist wirklich so gewesen. Und dann habe ich das ein paar Tage gemacht mit, keine Ahnung, jeden Tag erstmal nur eine Zigarette. Und nach diesen paar Tagen hatte ich dann am Anfang deutlich später unstillbar Lust, wieder eine Zigarette zu rauchen.
In welchem, ich versuche gerade einen Rauchenden.
15.
Ja, genau. 15. Ich versuche gerade jemanden, der beginnt zu rauchen, zusammenzubringen mit jemandem, der sich für Gandalf begeistert.
Ja.
Was ja eher jüngere Leute sind.
Ja, aber nicht zu jung, weil das ist ja schon auch ein Buch, durch das man sich wegen der vielen Landschaftsbeschreibungen und ausgedachten Geschichtsthemen auch ein bisschen quälen muss. Also 15 ist schon das richtige Alter für den Herr der Ringe. Nicht eigentlich, um dann aus Doofheit anzufangen zu rauchen. Aber Rauchringe machen macht mir bis heute Spaß. Danke der Nachfrage. Wo machst du denn überhaupt noch Rauchringe, wenn du nicht mehr rauchst? In einem geschlossenen Auto bei Minusgraden, wenn die Heizung noch nicht läuft, kann ich mit der kalten Luft Rauchringe machen. Tatsächlich.
Sehr beeindruckend. Aber es ist natürlich ein hoher Preis, eine vorübergehende Nikotinabhängigkeit.
Das würde ich auch allen so ans Herz legen wollen, die zuhören und überlegen, sollen sie es machen oder nicht. Macht's nicht.
Also ich habe etwas rumgepafft in meiner Jugend, pikanterweise auf den Messdiener-Ausflügen zu den KMI-Festspielen in Elspe.
Aber schon Zigaretten oder hast du den Weihrauch eingeatmet und damit irgendwas
gemacht? Nee, mit dem Weihrauch waren wir ja schon geprimed. Das hatten wir schon drauf. Also ich bin allerdings mal durch Weihrauch umgekippt. Also Weihrauch, dafür bist du ja erst zuständig im zweiten Teil deiner Messdiener-Karriere. Ne? Also erst bist du ein Kerzenträger. Fand ich damals auch schon wichtig, aber als ich dann Hauptdiener war, war mir klar, dass Kerzenträger nicht wichtig sind. Und als Hauptdiener, wenn du dann schon Erfahrung hast, dann darfst du auch mit dem Weihrauchschiffchen. Und da kommt Substanz raus. Also wenn der Pastor entsprechend drauf ist, dann qualmt das. Und wenn du das an der Hand hältst, dann steigt der Duft ja von unten nach oben direkt in die Nase. Das ist schon eine Herausforderung.
Eines Tages wird man sicherlich auch den entsprechenden Rezeptor dafür finden, um dann den Messdienern leichter das Loskommen vom Weihrauch zu ermöglichen.
Ich möchte noch darauf hinweisen, fällt mir gerade wirklich spontan ein. Wir waren mal auf dem Heiligen Berg Athos, ein Freund von mir und ich. Der Heilige Berg Athos ist in Griechenland eine Halbinsel, die nur für Männer erlaubt ist. Es gibt dort keine Frauen und es gibt dort keine weiblichen Säugetiere, also Kleintiere schon, aber keine Ziegen, keine Kühe und wie auch immer. Über die Gründe kann man trefflich nachdenken und dann kommt man nur zu schlüpfrigen Ergebnissen. Wie auch immer, jedenfalls gibt es dort nur Männergesellschaften. Und man darf als Tourist, aber nur als Mann, mit einem entsprechenden Visum dort rein. Wir waren zweimal dort für jeweils eine knappe Woche. Das war schon hochinteressant. Eine Gesellschaft ohne Frauen ist eine ziemlich andere Gesellschaft. Naja, wie auch immer, jedenfalls in unserem Lieblingskloster Simonos Petras nahmen wir dann auch, wie eigentlich an den anderen auch, wo man uns ließ, an den Gottesdiensten teil. Und wenn du dann wirklich früh ins Bett gehst um 18 Uhr, und dann nachts um 2 geweckt wirst durch einen Klöppel, der an einen Holzscheit geschlagen wird. Und wenn du dann nachts um 2 Uhr in eine völlig dunkle Kirche gehst. Und wenn du dann da wirklich viele Stunden lang ausharrst, in einem Mönch sitzt, wo du eher kauerst als sitzt. aber auch nicht stehst, also immerhin kauern. Man kann sich da so reinklemmen. Und da kommt irgendwann ein Glöckchen und du weißt, jetzt, wo das Glöckchen kommt, kommt gleich auch der Weihrauch bei dir vorbei. Dann bereitest du den ganzen Körper auf den Weihrauch vor und es ist ein sinnliches Erlebnis, nachdem du wirklich gegiert hast die letzten 2 Stunden. Also Weihrauch kann etwas wirklich Schönes sein, wenn die 2 Stunden davor völlig reizarm waren. Eine tolle Erfahrung.
Ich stelle mir jetzt einfach vor, in der Nähe von Athos ein Luxusresort, wo man, nachdem man bis 9 oder halb 10 geschlafen hat, in einem sehr bequemen Korbsessel sitzt, in vielen Korbsesseln, in gemischter Runde, es sind Frauen dabei, es sind Männer dabei, eine sanfte Brise geht vom Meer und dann kommen Leute mit so Fingerfood dabei, Grilled Cheese Sandwiches, vielleicht überbackene Aubergine, kleine Häppchen mit Avocado und die isst man dann so. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ähnlich tolles Erlebnis ist, nur eben nicht so männlich und mit Kauern.
Ja, das kannst du dir vorstellen, aber die Vorstellung ist falsch. Nichts, aber auch gar nichts ist vergleichbar mit diesem Gefühl, nachts. Das ist einfach begeisternd, wenn du da mitten in der Nacht durch die Gänge streifst und die Leute, die dir entgegenkommen, ja in schwarzes Tuch gekleidet sind und dann so ein bisschen etwas Gespenstisches haben und es ist im Grunde alles dunkel und die Kirche ist noch dunkler und dann kauerst du erst in dem äußeren Bereich, weil du als Ungläubiger, ich als Katholik, mein Freund als Protestant, in diese orthodoxe Kirche erstmal gar nicht rein dürfen. Es sei denn, du wirst eingeladen. Und in einigen Kirchen wurden wir freundlich eingeladen, in den inneren Bereich zu kommen und am Gottesdienst teilzunehmen. Bei einer anderen Kirche war es so, dass wir im Aponatix, das ist also der äußerste Gang, ausharrten, in der Hoffnung, man würde uns jetzt hineinbitten. Stattdessen knallte der Abt die Tür zu mit den Worten, es wird kalt. Er wusste aber nicht, dass Michael, also dieser Freund von mir, dass er Griechisch konnte. Also das waren schon sehr kontrastreiche Erlebnisse, aber sehr eindrucksvolle Erlebnisse.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.